tief in unsere Erfahrung und in unsere Entwicklung, gerade in unserer Zeit. Das geht durch Kirchen und Gemeinden und gerade auch im sogenannten Hochleistungssport kommt man immer mehr zu der Aussage, dass man sagt, entweder oder. Ich bin entweder ein super Sportler und setze alles dafür ein, oder ich bin ein guter Christ. Aber beides geht nicht. Dem widerspricht Paulus eindeutig. Es ist schwierig. Und dieser Hochleistungssportler, den wir da gesehen haben, das ist ganz sicher eine schwierige Kiste, diese beiden Ansprüche in sich zu vereinen. Höchstleistung zu bringen auf der menschlichen Seite, wo man weiß, dass letztendlich jede Medaille verrosten wird. Und guter Christ oder gläubiger Christ zu sein mit dem Wissen, das Leben, was in mir steckt, wird Ewigkeitswert haben. Dieser Spagat ist Kampf. Paulus spricht vom Kampf. Und es ist wirklich schwer. Aber ich bin sicher und überzeugt, dass es nicht gegeneinander wirkt, sondern dass man tatsächlich beides verbinden kann. Es ist mühselig, aber es geht. Und man sollte vor allen Dingen nicht, auch nicht gedanklich, das gegeneinander ausspielen. Wenn du eine Olympiamedaille gewinnen willst, dann kannst du sowieso nicht in der Kirche gehen, hat alles keinen Zweck. Wir werden uns heute damit beschäftigen, dass da viel mehr hintersteckt und dass sich das nicht widerspricht, dass man auch das verbinden kann. Und dass vielleicht gerade, was der in dem Video gesagt hat, dass man gerade seine tiefste innere Überzeugung durch seine Höchstleistung, die man, wo man alles für gibt, dass man körperlich, dass man damit sehr wohl das kombinieren kann. Ich selber war ja sehr lange in der technischen Ausbildung, da waren sehr viele Sportler drin und auch, waren auch Hochleistungssportler drin bei. Einen erinnere ich mich gut, er war Wasserballer und er war Wasserball in der Bundesliga. Und Wasserball ist ein knochenharter Sport. Und ich habe immer wieder mal mit ihm gesprochen und das war ein Bullenkerl. Und der sagte mir mal in einem Gespräch, wenn ich Glück habe, habe ich 2 Wochenenden im Jahr frei. Hier sieht man, welchen Anspruch wir heute haben an Höchstleistung, an körperliche Höchstleistung, um eine Medaille zu bekommen in der Weltmeisterschaft oder in der Olympiade. Und dennoch wehre ich mich dagegen zu sagen, das ist dann so und dann muss ich das andere aufgeben. Nein, ich kann auch das beides verbinden. Da steckt sicherlich ganz viel mehr hinter. Und man ist gut darin beraten, in der Geschichte nachzugucken. Paulus beschreibt diese Geschichte, die Tilly verlesen hat, an die Korinther. Und dann gibt es eine ganz interessante Geschichte. Und Paulus war ein hochgebildeter Mensch und Paulus kannte auch die hellenistische Kultur und Bildung. Das heißt, die moderne griechische Kultur zu der Zeit Jesu. Und es gibt einen interessanten Hinweis, wenn man dann recherchiert in der Geschichte. Diese Spiele, die eigentlich noch vor Christi Geburt in Griechenland in großem Stile aufgebaut wurden, waren die isthmischen Spiele. Diese isthmischen Spiele waren Wettkämpfe im antiken Griechenland, benannt nach dem Isthmus von Korinth, wo sie zu Ehren des Poseidon ab 580 vor Christus gefeiert wurden. Sie gehörten zu den panhellenistischen Spielen. Ein heiliger Kiefernhain umfasste das Heiligtum des isthmischen Poseidon und die Kampfplätze, das Hippodrom. Für das Wettrennen mit Pferden, ein Stadion für den Wettlauf, ein bedeutendes Theater für die musischen Wettkämpfe und das Kraneion, ein ansehnliches Gymnasium. Merken wir, was da in dieser Kultur vor 2600 Jahren gemacht wurde. Wir sagen heute, diese Olympischen Spiele ist so das Größte, was wir weltweit so auf die Beine stellen können. Und wenn man das liest und sieht, was man vor 2600 Jahren schon gemacht hat, mit den Mitteln, dann kriegt man eine Gänsehaut. Diese Spiele, wie gesagt, waren 580 vor Christus, das war so der Höhepunkt, das ist zum Teil dann zu zerfallen, waren aber noch Teile dieser großen Aufführungen und Spiele, die verbunden waren mit Kultur, mit Wettkampf, mit Pferderennen, mit Bildung, alles das hat man in diesem Kampf, in diesem Wettkampf vereint, auch das ist interessant, das so zu lesen, waren da schon ein Stück weit zerfallen. Es waren ja schon einige Jahrhunderte her, wo das so seinen Höhepunkt hatte, aber es waren noch Spiele da. Und ich bin ziemlich sicher, dass Paulus das kannte, die Geschichte auch kannte und dass er bei solchen Spielen wahrscheinlich auch mal dabei war, die da noch abgehalten wurden. Denn er beschreibt ganz bewusst dieses Bild an die Korinther, da wird ja deutlich daraus drin beschrieben in der Antike, gerade an die Korinther, die konnten das alles genau zuordnen. Und sie wussten, dass man da nur gewinnen kann und einen Siegeskranz erringen kann, wenn man alles gibt. Sehr viel Zeit, sehr viel Energie und alles, was in mir steckt. Was damals und ganz lange Zeit danach auch noch der Fall war, dass zu diesen Spielen und zu der Kultur dieser Länder zu Jesu Zeiten immer auch ein festes Bewusstsein zu einer Religion gehörte. Religion war zu Gottheiten, zu Göttern, zu Gott, denn im Judentum, im antiken Judentum, waren Grundbestandteile der kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung. Und da sehen wir schon den Unterschied zu unserer Neuzeit. Wir haben ein großes Stück dieser gesellschaftsbildenden Entwicklung im Glauben, der sich auf Glauben und auf Religion bezieht, abgelegt. Und darin sehe ich bei uns heute das größte Problem. Die Menschen damals haben einen Lebensstil geführt, der durch Jahrtausende hindurch im Wesentlichen geprägt war von einem Ewigkeitsbewusstsein. Das geht durch die ganze antike Geschichte und auch noch durch die Geschichte nach Christus bis eigentlich so in die Neuzeit hinein. Immer wieder, und wir kennen das in unserem eigenen Land hier von Kirche und Staat, Mittelalter war ja Kirche eigentlich das staatsbildende Organ, war Religion, war Glauben, war das ein urfester Bestandteil dieser Entwicklung, der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Das ist ein Verlust, je länger man über diese Verbindung, über diese Triebkraft, die letztendlich aus dem Ewigkeitsbewusstsein hervorgeht, diese Triebkraft ist verloren gegangen. Und das hat ganz, ganz gravierende Auswirkungen. Ich bin ja Fahrer bei der Duisburger Tafel und immer wieder habe ich mit meinem Kumpel, mit dem ich schon so lange fahre, wir verstehen uns gut und wir quatschen immer wieder darüber. Immer wieder auch jetzt vor kurzem mit ihm noch drüber gesprochen. Er ist so erzogen, er hat studiert, er hat gebildet, er war im Management bei der Bahn und ist jetzt pensioniert. Dass eben, wie er sagt, er ist aus dem Nichts gekommen und wenn er stirbt, dann geht das in das Nichts über. Man merkt ihm aber selbst auch an, das ist letztendlich eine unbindende Antwort. Und das hat ganz tiefgreifende Konsequenzen. Weil ich mich dann auf mein Leben, auf mein Jetzt denke und auf dieses Beschränken auf mein Jetzt und blende alles aus, was danach kommt, gehe ich letztendlich an meinem Leben vorbei. Es gibt viele Faktoren. Wir sagen, unsere Gesellschaft zerfällt, unsere Weltordnung zerfällt. Das ist eines der Ursachen, warum dieser Zerfall so dramatisch ist. Wir verlieren unsere Orientierung. Auf der anderen Seite, wenn ich mich damit befasse und gewinne die Erkenntnis als Geschenk Gottes durch meinen Glauben an Jesus Christus, und ich eine andere Perspektive oder eine bessere Perspektive bekomme, eben genau diese Perspektive, dass ich mein Leben gestalten muss auf dieser Erde als Mensch mit dem Bewusstsein, es wird letztendlich alles das, was ich erreiche in meinem Sport, auf meinem Job, letztendlich in meiner Entwicklung auf dem Job, in meiner Karriere, alles das ist nicht falsch, Aber letztendlich bleibt von dem, mein Haus, mein Auto, an dem, wenn ich auf dem Sterbebett liege, nichts übrig. Und genau mit dem Gedanken sollten wir uns immer intensiver befassen. Nicht dabei die Bodenhaftung verlieren, das tun auch manche sehr gerne, dass sie sagen, dann brauche ich eben kein Haus und brauche keine Karriere und brauche keinen Job und kann mich zu Hause hinsetzen. Das ist genauso tödlich. Es ist tatsächlich beides. Ich werde den Kampf aufnehmen müssen, mich auf meiner menschlichen Ebene zu entwickeln und zu kämpfen, aber genauso und genauso intensiv zu kämpfen, auch für mein Seelenleben, für mein Glaubensleben, für mein Innenleben. Dafür genauso viel Zeit und Kraft zu investieren, um auch da weiterzukommen, um den Siegeskranz zu erreichen, das ewige Leben. Und dieser Weg, der zweigleisig ist, der ist zweigleisig, bedeutet Kampf. Paulus geht so weit und sagt, wenn ihr diesen Kampf nicht kämpft, und das hat er bei den Festspielen mitbekommen, und nicht trainiert und stellt sich an die Startlinie hin und sagt, ich bin dabei, ich starte jetzt, und sagt, das reicht mir eigentlich, der hat verloren. Der wird das Ziel nicht erreichen. Das heißt, ich muss vorwärts gehen, ich muss kämpfen und ich muss mich auf den Weg machen. Und dabei eben nicht die Perspektive zu verlieren, für beides nicht. Es ist sogar so, und das war genau das, was der Sportler in dem Video sagt, das macht auch Paulus. Paulus geht hin und kämpft auf allen Seiten. Er geht sogar so weit hin und sagt, ich gehe so weit mit den anderen mit und mache mich eins mit ihnen, um sie für Christus zu gewinnen. Interessant ist das, was Paulus schreibt vor dem Text, den Tilly verlesen hat, an die Korinther in Kapitel 10. Paulus schreibt, ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich nicht mehr gelten. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterworfen haben. Bin ich aber bei Menschen, die ohne dieses Gesetz leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Und was ist das für ein Gesetz, das Christus uns gegeben hat? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diesen Spagat macht Paulus. Manchmal denke ich, Paulus ist für mich so ein Chamäleon. Ein Chamäleon hat die unbeschreibliche Eigenart, seine Hautfarbe zu verändern, sich anzupassen. Und das macht Paulus. Der geht ganz in den Kulturbereich, in den gesellschaftlichen Bereich. Er passt sich völlig an, in Anführungsstrichen, und lebt mit diesen Leuten so, wie sie leben. Und zeigt ihnen, das geht so. Man kann so leben und trotzdem Kind Gottes sein, an Christus glauben. Und wählt diesen Weg, der sehr mühselig ist, um den Menschen zu zeigen, dieses Leben, was ihr führt, das ist so, es ist vergänglich, es steckt aber viel mehr dahinter. Glaubt an Christus und ihr werdet ein neues Leben kennenlernen und das wird in euch hineingepflanzt und es wird grandios sein. Aber es wird Kampf sein. Dabei leuchten viele Aussagen auf, die Christus seinen Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. Christus sagt, eine Kernaussage ist, bei diesem Kampf, bei diesem zweigleisigen Arbeiten in der Welt, in meinem Innenleben vor allen Dingen auch, gibt es Prioritäten. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und ich glaube, das ist das Schwerste, das wirklich real umzusetzen. Und dann die Erfahrung zu machen, dass tatsächlich, wenn ich mein Innerstes alles in diesen Christus hineinsetze und auch meine menschliche Seite, das vergängliche Leben auf dieser Erde vorantreibe und mitgestalte, dass in diesem Leben vieles auf einmal sich von alleine bewegt. Und das kann ich predigen oder sagen oder erzählen, das ist eine Sache, die kann man selber erfahren. Die kann man aber nur dann selber erfahren, wenn ich wirklich den Mut habe und mich ganz darauf einlasse. Manchmal kommt man dann in solche Grenzbereiche rein. In Grenzbereiche durch Verlust von Angehörigen, in Grenzbereiche durch Krankheit, durch eigene Krankheit, vor allen Dingen auch durch seelische Krankheiten. In diesen Grenzbereichen ist man auf Hilfe angewiesen. Und diese Hilfe ist tatsächlich klassisch formuliert und sie hilft tatsächlich. Es sind die Grundsäulen der Gemeinde. Gemeinschaft, Gebet, Abendmahl und die Lehre. Das zu pflegen und das zu leben und das mitzugestalten, hilft, eine Perspektive zu bekommen und dann auch tatsächlich ein Stück weit getragen zu werden, dann, wenn alle anderen Kräfte versagen. Das passiert immer wieder mal, dass das Leben, das menschliche Leben auf dieser Erde so, manchmal möchte man sagen, erbarmungslos zuschlägt, dass man völlig am Boden liegt. Und wenn das der Fall ist, kann man sich nicht selber an den Haaren herausziehen, sondern dann ist man besonders auf die Gemeinschaft, auf die anderen und auf den Geist Gottes angewiesen. Und ich weiß, dass das schwer ist, aber es lohnt sich. Es gibt eine Unmenge von Beispielen in der Bibel und es gibt eine Unmenge von Beispielen, die wir in Gesprächen voneinander und miteinander hören und auch erleben, die dann tatsächlich weiterhelfen. Der Punkt ist, das Ziel vor Augen behalten und sich dieses Ziel real werden zu lassen. Das menschlich Unvorstellbare Wirklichkeit werden zu lassen. Das menschlich Unvorstellbare, dass Christus durch seine Kraft, durch den Geist Gottes in uns eine neue Seele pflanzt, etwas Neues, völlig Neues schafft, einen Menschen schafft, und den tatsächlich in uns groß werden lässt. Und es tut sehr weh, dann alles andere loszulassen und tatsächlich sich ganz darauf einzulassen. Das menschlich Unvorstellbare Wirklichkeit werden lassen. Zum Schluss, es gibt ein paar tröstliche Worte. Ich möchte bei der Suche nach diesen Beispielen, nach diesen Worten, trifft man in der Bibel auf viele Stellen. Und der Apostel Petrus ist für mich so ein Paradebeispiel. Und wenn man sich die Lebensgeschichte von dem Apostel Petrus anguckt, dann war das Kampf. Und was für ein Kampf. Und wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, wie er gestorben ist, dann wird es grausam. Aber das war der Lebensweg von Petrus. Und er definiert das und er beschreibt das folgendermaßen. Das möchte ich an den Schluss dieser Predigt setzen. Es steht geschrieben im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, von Vers 3 an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann am Ende der Zeit werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Probe gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lobpreis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Amen.